Macht, Gier und Rechthaberei treiben die Krisen weltweit voran. Es ist ein explosiver Cocktail, dessen Auswirkungen wir überall sehen können. Zerstörung der Natur, Spaltung der Gesellschaft, Unfrieden auf dem Planeten. Wie steht es um die Liebe zum Leben? Das Wort Liebe besetzen wir oft mit Sehnsüchten, Wünschen und dem, was wir wollen. Dabei hat Liebe gar nichts mit dem Willen zu tun, denn nur im Sein kann sie Großes bewirken, wie im Gedicht von Erich Fried: Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Walter Kiesbauer hat ein szenisches Konzert über die Liebe komponiert und geschrieben mit dem Titel »Es ist, was es ist«. Auf dem Programmcover sieht man ein Herz, geformt von zwei roten Boxhandschuhen. Sie schauen sich an und sind am Handgelenk miteinander verbunden. Was wird gespielt? Das Sein in der Liebe bleibt im Hintergrund. Es geht um das, was wohl die meisten unter Liebe verstehen und erleben: ewige Suche, flüchtige Glücksmomente, ständiger Kampf. Wenn ein Wort das andere ergibt, ist die Liebe schon nicht mehr im Raum. Der Streit zwischen Ehepartnern folgt dem gleichen Muster wie Krisen und Auseinandersetzungen weltweit. Liebe kommt aus dem Herzen, sagt Traumtherapeutin Elke Brandmeier. Sie kann nicht hinterfragt werden. Was meint sie?
Viele Menschen verwechseln Liebe mit Anerkennung. Und bei Anerkennung hinterfrage ich immer, bin ich gut genug? Mache ich alles richtig? Die meisten Menschen wollen eigentlich ein Lob hören.
Wie ist das mit der Liebe? In welchen Momenten spürt die 78-Jährige die Liebe, die uns lebendig macht und Verbundenheit schafft?
Lebendig ja, Verbundenheit nicht. Dieses Gefühl von Liebe kommt, wenn ich irgendwo ein spielendes Kind sehe. Mit dem habe ich keine Verbindung. Oder wenn ich mit Tieren zusammen bin. Liebe heißt für mich nicht Nähe, sondern Liebe kann auch Abstand sein.
Diese Definition der Liebe beruht wohl auf ihren Kindheitserfahrungen, wo man ihre persönlichen Grenzen missachtet hat. Dann geht sie gedanklich auf die Metaebene, weitet den Blick und kommt zu dem Schluss: Liebe hat etwas mit der Schöpfung zu tun. Mit dem Glauben, dass wir Geschöpfe sind.
Die Schöpfung ist für mich das große Wunder, was wir hier auf dieser Erde haben. Und wir sind alle miteinander verbunden, ob das jetzt Pflanzen sind, ob das Tiere sind, ob das Menschen sind, ob das Wasser ist, ob das Sonne ist. Wir sind mit allem verbunden. Und das ist unser Leben in seiner ganzen großartigen Vielfältigkeit.
Die Liebe bringt uns in Verbindung, baut Brücken und erinnert uns, dass wir in der Welt nicht allein sind, sondern Teil eines großen Ganzen. Wir sind eingebunden in dem großen Netz des Lebens. Diesen Zusammenhang erkannte man bereits in der Antike. Der griechische Philosoph Platon drückt es ganz klar aus, meint der Philosoph Christoph Quarch.
Der deutlich unterstreicht, dass die Liebe, so wie die Griechen sie dachten, sie nannten die Liebe Eros, am Ende des Tages immer aufs Ganze geht. Wenn wir lieben, dann sagen wir damit Ja zum Leben, damit sagen wir Ja zur Welt. Die Liebe ist eigentlich die Art und Weise, wie wir eben unser Eingebundensein in die lebendige Welt bestätigen, manifestieren und zum Ausdruck bringen.
Mit dem einfachen Wort Ja drückt sich die Liebe zum Leben aus. Der österreichische Psychiater Viktor E. Frankl beschrieb in seinem Buch trotzdem Ja zum Leben sagen, die Grausamkeit und Unmenschlichkeit, die er im Konzentrationslager erleiden musste. Es war die Liebe zum Leben, die es ihm ermöglichte, immer wieder Ja sagen zu können.
Indem wir Ja zum Leben sagen, wächst uns eben auch diese eigentümliche Kraft, diese Energie der Liebe, die von alters her immer wieder auch besungen und gewürdigt worden ist, die uns in die Lage versetzt, Berge zu versetzen, die uns Dinge tun lässt, die wir uns selber gar nicht zugetraut hätten. Also die Liebe ist durch ihre bejahende und bestätigende Kraft eine große Quelle der Energie.
Die Liebe ist ein Pathos, sagen die alten Griechen. Man könnte das mit Leiden, aber auch mit Leidenschaft übersetzen. Beides gehört zusammen, sagt Christoph Quarch. Liebe widerfährt uns. Wir können sie nicht aus eigener Kraft herstellen. Bleibt nur die Frage, was braucht es, damit uns die Liebe trifft?
Ergriffen zu sein vom Schönen, dieses leidenschaftliche Hingezogensein. Und die Frage ist natürlich, wohin sind wir denn gezogen, wenn uns der Eros ergreift? Wir verlieben uns, griechisch gedacht, immer ins Schöne. Schöner junger Mann, eine schöne junge Frau, vielleicht auch die Natur. Etwas hat uns hingerissen. Für die Griechen aber bleibt es letztlich nicht dabei. Bei Platon wird dann durch den Mund einer Priesterin, das ist kein Zufall, dass das eine Frau ist, die diese weisen Lehren über den Eros vermittelt, wird eben dem Leser nahegebracht, dass es am Ende immer das Göttliche ist, das uns hinreißt und das uns dazu bringt, über uns hinauszugehen, das uns gleichsam beflügelt.
Damit hat Eros die Kraft, die eine Brücke von Mensch zu Gott baut. Wie kann man sich die griechische Spiritualität vorstellen? Sie kennt keinen Schöpfergott, sondern das Universum, den Kosmos, der sehr weit weg ist und abstrakt. Darum kommen griechische Götter ins Spiel, die beispielsweise in der Münchner Glyptothek zu sehen sind, wie Göttin Athene, die mit Speer und Schild in der Hand für die Weisheit steht, oder Apollo, der ausgestattet mit Pfeil und Bogen den Gott für Licht und Heilung verkörpert.
Die müssen schön sein, weil sie das Sein dieser Welt zu einer Gestalt verdichten, die die Menschen als etwas Sinnvolles und Bejahenswertes erfahren können und die für sie so hinreißend ist, dass es den Menschen quasi zum Göttlichen hinzieht wie ein Sog.
Klarer Sternenhimmel, eine verschneite Landschaft, ein weiches Abendlicht oder ein blühender Baum. Es gibt Momente im Leben, von denen wir angerührt werden und die uns das Gefühl geben, so wie es ist, ist es gut. Man fühlt sich angenommen und geliebt in dieser Welt. Für den Schweizer Theologen Pierre Stutz ist das immer wieder eine Herausforderung.
Weil ich ja mich selbst lange nicht geliebt habe. Und ich sehe so die Aufgabe für mich als Mensch, aber eigentlich für jeden Menschen, immer mehr liebender zu sein. Also immer mehr zu vertrauen, dass wir okay sind, so wie wir sind.
Die christlichen Mystiker wie Meister Eckhart sind seine Lehrmeister. Wir können von ihnen lernen, dass wir bedingungslos geliebt werden, sagt er. Für die Mystiker ist Gott die Liebe und die beginnt mit der Selbstliebe.
Meister Eckhart sagt, richte dein Augenmerk auf dich selbst und versuch das nicht gleich immer zu bewerten, versuch nicht da moralisch dir und anderen Menschen zu begegnen. Und das ist ein unglaubliches Potenzial, weil Religion ist immer in der Gefahr, dass sie Macht ausüben will und den Menschen wurde ja jahrhundertelang, ist leider immer noch sehr aktuell, eben Angst gemacht, weil mit der Angst kann man halt viel mehr die Menschen klein halten, als wenn man sie in die Freiheit der Liebe hinein begleitet.
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, liest man in der Bibel. Der zweite Teil des Satzes, wie dich selbst, wird immer noch unterschlagen, meint Pierre Stutz. Seine Homosexualität hat er jahrelang vehement abgelehnt, weil ein Priester diese Neigung bis heute nicht leben darf. Erst als er sein Priesteramt niederlegte, konnte er mehr zu sich finden und nach sich so akzeptieren, wie er ist.
Da denkt man in den Kirchen zu sehr, das ist Egoismus, aber das teile ich überhaupt nicht. Für mich ist es ein Dreiklang, Selbstliebe, Nächstenliebe und Gottesliebe. Und ich möchte das jetzt nicht unbedingt trennen, Liebe und Wille. Der Wille, das muss ja nicht nur jetzt so etwas vom Kopf her sein, sondern vom Herzen mich öffnen für die Herzensebene, mich öffnen für dieses Vertrauen, das in allem ein göttlicher Liebesfunke ist. Das kann für mich schon auch ein Willensakt sein.
Der Wille entspricht hier einer inneren Haltung. Ich kann mich jeden Morgen neu entscheiden, worauf ich mein Augenmerk richten möchte. Wenn ich nur die schlechten Nachrichten dieser Welt höre, gebe ich ihnen viel Macht oder sage Nein dazu, erklärt der Theologe und spirituelle Lehrer. Er will der Liebe vertrauen, denn
das Leben ist viel zu schön und das Leben ist viel zu widersprüchlich, als dass ich es den schlechten Nachrichten überlassen will. Und tiefer in der Seinsebene sind wir schon geliebt, wir sind schon gehalten. Aber sobald wir dann in Kommunikation gehen, sobald wir ins gesellschaftliche Handeln gehen, dann begegnen wir eben auch den unglaublichen Gegensätzen und auch der Grausamkeit des Lebens.
Um diese innere Haltung aufrechtzuerhalten, sucht Stutz täglich seinen inneren Ruheort auf und taucht in die Stille ein. Dort versucht er, nicht zu denken, sondern die Gedanken vorbeiziehen zu lassen. Die Meditation stärkt ihn für den Tag und gibt ihm Mut und Hoffnung.
Die Stille ist für mich ein politischer Akt, weil ich nicht verzweifeln möchte. In dieser Welt versuche ich, auf eine andere Ebene zu gehen. Ich versuche, immer wieder hineinzutauchen, dass die göttliche Liebe größer ist als alles. Das ist meine Hoffnung, dass die Liebe die transformative Kraft ist. Aber das heißt für mich dann auch, für Frieden mich einzusetzen, Konflikte zu wagen, die Stimme zu erheben.
Traumtherapeutin Elke Brandmeier ist ein gläubiger Mensch. In der Bibel hat sie viele Bilder und Gleichnisse gefunden, die ihr zur Leitlinie fürs Leben geworden sind. Der Satz »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« gehört dazu. Erst durch die jahrelange Arbeit hat sie erkannt, wie wichtig die Liebe zu sich selbst ist.
Ich war 25 Jahre bei der Telefonseelsorge. Ich mache seit 30 Jahren Arbeit mit Träumen und habe festgestellt, dass die Liebe zu sich selbst die Voraussetzung ist, dass ich andere lieben kann. Denn die Liebe, bei der die Selbstliebe nicht da ist, ist sehr oft nur äußerlich und der Versuch, anderen etwas aufzuoktroyieren, was man selbst für gut hält. Liebe bedeutet, den anderen so sein zu lassen, wie er ist.
Als der Krieg gegen die Ukraine im Februar 2022 ausbrach und die Menschen zu flüchten begannen, hat Elke Brandmeier plötzlich ihre eigene Familiengeschichte vor Augen. Ihre Mutter musste mit ihr und dem Bruder im Schlepptau gegen Ende des Zweiten Weltkrieges aus Berlin fliehen. Von Berlin nach Ungarn, weiter nach Belgrad und Wien, zurück nach Berlin und schließlich nach Niedersachsen.
Ich habe ein ganz tiefes Mitgefühl mit diesen Menschen, die so in der Not sind und ihre Heimat preisgeben müssen und Sorge um ihre Angehörigen haben, die da geblieben sind, nicht wissen, was sie tun sollen und wie es weitergeht.
Elke Brandmeier ist mitten in die Kriegswirren hineingeboren worden. Das war 1944.
Meine Mutter war 3 Jahre mit mir und meinem Bruder auf der Flucht. Und das war schrecklich. Ich war noch sehr klein, aber ich habe eine sehr gute Erinnerung. Und ich habe als Flüchtlingskind neben vielem Schlimmen auch sehr viel Gutes erfahren. Dafür bin ich dankbar. Und dafür habe ich mich verpflichtet gefühlt, das weiterzugeben. Und deswegen habe ich Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen. Ich denke da gar nicht groß drüber nach. Das kommt aus mir raus und ich muss das tun.
Zur rechten Zeit helfen zu können, ist ein Glücksgefühl, erzählt sie. Als sie eine junge Ukrainerin mit ihrem 6-jährigen Kind samt Katze aufnahm, hat alles ganz gut funktioniert.
Wir haben zusammengearbeitet, was angefallen ist. Sie hat mich unterstützt, ich habe sie unterstützt. Und wir haben viel miteinander gesprochen und uns ausgetauscht auf Englisch. Es war eine wunderbare Zeit. Sie hat dann eine eigene Wohnung im bayerischen Umland gefunden. Und ich denke jeden Tag an sie und an ihre Familie und hoffe, dass es ihnen gut geht.
Doch Menschen sind unterschiedlich. Mit einer weiteren Ukrainerin machte Elke Brandmeier eine ganz andere Erfahrung. Diese Frau hat den Aufenthalt hier als eine Art unbezahlten Urlaub gesehen, erzählt sie.
Die hat alles in Anspruch genommen, aber nichts getan. Das fing damit an, dass sie statt Deutsch zu lernen nur eine Sprach-App benutzt hat. Sie hat sich hier in der Wohnung nur bedienen lassen. Ich musste das Geschirr abwaschen, ich sollte das Essen herrichten, die Putzfrau sollte ihr Zimmer putzen. Sie hat meine Sportgeräte benutzt und da kam überhaupt kein Geben.
Die Nächstenliebe ist selbstlos und erwartet keine Gegenleistung. So der christliche Anspruch. Im alltäglichen Miteinander sieht es anders aus. Elke Brandmeier hat ein Geben und Nehmen erwartet. Menschlich ist das verständlich, denn so funktionieren Beziehungen.
Bei der Liebe ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, der selten beachtet wird. Liebe muss auch hart sein. Mit hart meine ich streng. Wenn ich einen Menschen wirklich liebe, dann muss ich ihn auch fordern. Ich muss Grenzen setzen. Ich habe erwartet, dass es eine Gegenseitigkeit gibt und die ist nicht gekommen. Es war nur Nehmen. Und da werde ich dann streng und fordere auch den Auszug.
Was die Nächstenliebe angeht, ist für sie ganz klar.
Nächstenliebe hat da Grenzen, wo ich sehe, dass ich mit meiner Großzügigkeit und meiner Art zu helfen, dem anderen seine Bequemlichkeit oder schlechten Angewohnheiten oder Opferhaltung noch fördere, statt dem zu begegnen.
Schon in der frühen Kirche gab es heftige Debatten. Was bedeutet das neutestamentliche Wort Agape, deutsch Liebe? Griechisch sprechende Theologen, die im Osten des Römischen Reiches lebten, übersetzten Agape mit leidenschaftlicher Liebe als höchste Entwicklungsstufe des Eros. Die lateinisch sprechenden Theologen im Westen verstanden darunter Caritas, also Nächstenliebe, erzählt Philosoph Christoph Quarch. Die Caritas ist eine innere Haltung, die wir durch unseren Willen einnehmen können, so der Philosoph. Diese christliche Grundvorstellung führt dazu, dass die Liebe zu einem moralischen Konzept wird.
Als jemand, der sich über die Jahre angewöhnt hat, aus dem Geist der alten Griechen heraus zu leben und zu denken, erscheint mir dieses christliche Konzept der Nächstenliebe im Sinn der lateinischen Caritas als etwas zutiefst Bedenkliches. Weil nämlich durch die Nächstenliebe letzten Endes die Liebe in die Oberhoheit unseres Willens gegeben wird. Und damit verliert sie letztlich ihre Kraft.
Liebe kann Berge versetzen, heißt es im Volksmund. Mit reiner Willenskraft ist das nicht zu machen. Wenn wir uns aus uns selbst motivieren müssen, um dem Gebot der Nächstenliebe beizukommen, dann hat das etwas furchtbar Mühsames.
Es geht in gewisser Hinsicht auch die Leichtigkeit verloren, die für diese leidenschaftliche Liebe des Eros so kennzeichnet ist. Und dann kann es eben auch ganz schnell passieren, dass wir erwarten, dass für die Liebe, die wir Kraft unseres Willens zu geben bereit sind, irgendeine Gegenleistung erhalten. Das hat dann aber eben auch nichts mehr mit Bedingungslosigkeit zu tun.
Im Konzept des Neuen Testaments wird von der selbstlosen Nächstenliebe gesprochen, die nicht auf Gegengeschäfte setzt. Was haben die Theologie, die Kirche und die Menschen daraus gemacht? Die Liebe wird zu einer Art des Handels, so der Philosoph. Man gibt, um zu nehmen. Das mag durchaus funktionieren, weil man glaubt, die Menschen auf diese Weise zu einer bestimmten Handlungsweise bewegen zu können. Letztendlich aber betrügt es uns Menschen um die größte Kraft, die in unserer Seele nur darauf wartet, entfesselt zu werden.
Deswegen glaube ich, dass sich die christlichen Theologen keinen Gefallen getan haben, als sie dieses alte Konzept einer letzten leidenschaftlichen Liebe im Sinne der Agape gegen diese moralische Caritas eingetauscht haben. Ich will nicht sagen, dass irgendetwas falsch ist an der Caritas. Es ist großartig, die Werke der Barmherzigkeit zu verüben, notleidenden Menschen zu helfen. Aber die Frage ist halt, wie motiviert eine Religion dazu? Diese Praxis der Nächstenliebe speist sich aus der Angst des Individuums, das Sorge hat, nach seinem Ableben in der Hölle zu schmoren? Oder speist es sich aus der überschäumenden Begeisterung für die Schönheit und Sinnhaftigkeit der göttlichen Schöpfung?
Die Liebe sagt, es ist, was es ist. Der Wille sagt, es soll so sein, wie ich es gerne hätte. Ist uns die Leidenschaft fürs Leben abhanden gekommen, die wir brauchen, um mit Begeisterung die Zukunft zu gestalten? Liebe beginnt damit, dass wir uns für das öffnen, was in der Welt ist. Christoph Quarch.
Wenn wir durch die Welt laufen und uns von nichts und niemandem mehr etwas sagen lassen, wenn wir so tun, als ginge uns nichts etwas an, wird es uns unmöglich sein, diese begeisternde Kraft, die aus dem Göttlichen, aus der Sinnhaftigkeit dieser Welt herrühren kann, im eigenen Leben zu erfahren und daraus die Energie zu beziehen, etwas zu machen, schöpferisch zu sein, die Welt zu verändern. Deswegen wäre das Erste, was wir heute tun müssten, wieder lernen, uns berühren zu lassen.
Alles wirkliche Leben ist Begegnung, schrieb der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber. Wir brauchen die anderen, um miteinander agieren zu können, um entfalten zu können, was in uns angelegt ist. Der Schlüssel dazu ist, die Liebe wieder als Kraft der Verbundenheit zu entdecken.
Dann würde uns auch die Kraft zuwachsen, die wir brauchen, um ein Gemeinwesen zu organisieren und letzten Endes auch, um die internationale Staatengemeinschaft in einen Zustand des friedlichen Miteinanders zu überführen.
Die Liebe ist für den Theologen Pierre Stutz eine transformative Kraft. Das ist seine große Hoffnung und seine innere Haltung, um mit offenem Herzen dem Leben begegnen zu können, so wie es ist. Er nennt es die Trotzdem-Hoffnung, dass sich nicht nur unter den Menschen, sondern in der gesamten Schöpfung die Kraft der Liebe immer mehr entfalten soll, aller Gewalt zum Trotz. Er selbst versucht, sich jeden Tag zu lieben. Und so versucht er auch, anderen Menschen zu begegnen, mitfühlend und tolerant. Die gewaltfreie Kommunikation ist für ihn dabei eine große Hilfe.
Wenn auch jetzt ein Mensch mich ärgert oder mich sogar wütend macht, dass ich den Grund bei mir suche und nicht bei der anderen Person. Und für mich hat das jetzt nicht unbedingt so was mit etwas Moralisches zu tun, sondern ich möchte ein liebender Mensch sein. Und das heißt, ich möchte Mitgefühl entfalten mit mir, mit den anderen, mit den Tieren, mit aller Kreatur.
Die Traumtherapeutin Elke Brandmeier hat sich nicht entmutigen lassen durch die Erfahrung mit einem Gast, der sie ausgenutzt hat. Sie hat ein tiefes Mitgefühl für Menschen in Not. Nächstenliebe hat für sie mit Eigenliebe zu tun. Sie achtet dabei auf ihre eigenen Grenzen. Gern nimmt sie auch wieder jemanden bei sich auf, wenn ein Austausch miteinander da ist.
Dieser Austausch, das ist etwas, was glücklich macht. Das ist nicht so ein Glück, wie wenn man im Lotto gewinnt oder ein überraschendes Geschenk bekommt, sondern das ist dieses Glück der Verbundenheit.
Im Laufe ihres Lebens hat sie gelernt, anzunehmen, was ist. Daran ist sie gewachsen.
Ich habe in der Pubertät aufgrund meines persönlichen Schicksals mindestens 5 Suizidversuche gemacht. Bis ich kapiert habe, ich muss das annehmen, was ist. Meine Haltung hat sich geändert, weil ich wachsen durfte. Und dann kommt der innere Frieden, der auch nach außen strahlt. Musik.
gelingt es uns, die Welt mit den Augen eines Liebenden zu sehen und anzuerkennen, was ist, können wir sagen, so wie es ist, ist es gut. Ein Gärtner, der seinen Garten bestellt, nimmt die Pflanzen, wie sie sind. Er pflegt sie so, dass sie in der Verbundenheit zu den anderen Pflanzen ihre Schönheit entfalten können. Das Geheimnis der Liebe ist, das zu unterstützen, was da ist, damit es sich entwickeln kann. Dann können wir entdecken, welche Potenziale in dieser Welt, in der Menschheit und in jedem Einzelnen von uns schlummern, meint Philosoph Christoph Quarch, wenn wir uns diesen Potenzialen mit Liebe zuwenden.
Dann hätten wir vielleicht wirklich die Chance, diesen unglaublichen Herausforderungen, vor denen die Menschheit heute steht, überhaupt erst einmal angemessen begegnen zu können.